Deutschlandfunk, eine Welt.
Es ist zwar nicht überraschend, aber mangels verlässlicher Quellen gab es bisher keine gesicherten Angaben über Chinas Rüstungsproduktion. Deshalb hat die jüngste Analyse des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI doch für einige Überraschung gesorgt, denn demnach ist China nach den USA der weltweit größte Waffenproduzent. Die meisten in China produzierten Waffen bleiben allerdings im Land und werden vom chinesischen Militär genutzt. Und das wirft die Frage auf, ob China seinen wirtschaftlichen und strategischen Machtausbau nun auch militärisch flankieren will. Ich habe kurz vor der Sendung mit Christian Mölling, Rüstungs- und Verteidigungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, gesprochen und wollte von ihm wissen, woher das Stockholmer Institut überhaupt seine Zahlen hat.
Die Zahlen sind erstmal der Versuch von SIPRI, überhaupt ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, was China überhaupt produziert. China ist da bei weitem nicht so transparent, wie die Europäer oder Amerikaner es sind, mit Blick auf die Zahlen, was da überhaupt produziert wird. Und das Ergebnis der Studie ist auch erstmal nur ein sogenanntes quantitatives. Das heißt, es geht um eine Abschätzung der Summen von Produktion. Man kann daraus noch überhaupt nicht abschätzen, was genau eigentlich verkauft worden ist und wohin das Ganze geht. Also da fehlen noch einige Variablen. Wenn man sich ältere Studien ansieht, dann kann man abschätzen, wohin das wahrscheinlich gegangen ist. Aber das wesentliche Problem bei dieser Studie, auch bei der Herangehensweise der Kollegen in Stockholm, ist, dass sie quasi immer über den Wert der Ware gehen und nicht über die Frage von Tödlichkeit oder was bedeutet das eigentlich für den Empfänger? Ist das gefährlich im Empfängerland oder kauft er sich das eigentlich bloß, um sich das in die Ecke zu stellen, damit es schön aussieht?
Wobei ja die meisten Waffen im Land bleiben. Es geht gar nicht so sehr um Waffenexporte. Was kann man denn daraus ableiten?
Naja, daraus kann man schon ableiten, dass China sich deutlich mehr ausrüstet, deutlich besser ausrüstet. Was die Studie auch zeigt, ist, dass die Produktion insbesondere in Unternehmen stattfindet, die schon technologisch leistungsfähiger sind als in der Vergangenheit. Also China holt technologisch im Rüstungsbereich auf. Ich glaube schon, dass das schrittweise auch in den Export gehen wird, wo man es kann, weil China sich natürlich über Waffenexporte Einfluss erkauft. Das ist den Chinesen sehr klar, dass man darüber Einfluss haben kann. Auch weil die Waffen wahrscheinlich mit deutlich weniger Restriktionen mit Blick auf den Einsatz verkauft werden, als das bei europäischen Waffen der Fall ist.
Die wirtschaftliche Expansion chinesischer Unternehmen begleiten wir ja schon lange. Dieser strategische Machtausbau jetzt bei der neuen Seidenstraße ist auch offenkundig. Glauben Sie, das soll jetzt noch flankiert werden durch eine militärische Macht, die China aufbaut?
Also China sieht es mindestens so, dass es seine Rohstoff- und Wirtschaftswege schützen möchte. Das tun wir Europäer ja auch. Das ist also kein besonders neues Anliegen. Und dazu baut es in erheblichem Maße seine militärische Macht aus. Das heißt jetzt nicht, dass die Chinesen von vornherein irgendwo intervenieren wollen. Ich glaube, das ist nicht deren Ziel. Aber das Ziel ist schon, den Einklang zwischen wirtschaftlicher Expansion und militärischer Expansion zu haben und nicht hinterherzufallen.
China ist ja sehr dominant im südchinesischen Meer. Es lässt dort Inseln aufschütten, erhebt Anspruch auf Inselgruppen, installiert Militäranlagen und beansprucht Hoheitsrechte auf sehr weite Gebiete im südchinesischen Meer, vor allem dort, wo wertvolle Ressourcen vermutet werden, beziehungsweise schon klar ist, dass dort einiges liegt. Es gab da auch schon fast Kollisionen mit amerikanischen Booten. Das klingt nicht mehr nach, man möchte sich eigentlich nur absichern. Das klingt schon ein bisschen nach Konfrontation.
Also ich glaube, China geht seit einigen Jahren ganz bewusst die Konfrontation ein, um seinen Anspruch durchzusetzen. Ob der Anspruch gerechtfertigt ist oder nicht, ist noch eine andere Frage. Aber ja, genau, da läuft es darauf hinaus, dass China sich mittlerweile stark genug fühlt, eigentlich seinen Anspruch mit allen Mitteln zu vertreten. Und man nutzt, glaube ich, auf der einen Seite die Lethargie oder auch die Unsicherheit oder Uneinigkeit aller anderen aus, um Fakten zu schaffen. Also gerade die zitierten Inseln, die Sie gerade gebracht haben, ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass der Rest der Welt nicht so ganz richtig weiß, wie man damit eigentlich umgehen soll. Also nimmt man denen das jetzt wieder weg oder müssen die wieder abbauen? Das liegt in teilweise umstrittenen Seegebieten, teilweise liegt es aber auch in internationalen Gewässern. Das ist eine ganz schwierige Gemengelage und wir hatten eigentlich, glaube ich, die letzten 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges gedacht, ja, das ist jetzt eigentlich einigermaßen stabil, da wird doch keiner dran rütteln. Jetzt passiert es eben, dass das, wovor lange Zeit lang gewarnt worden ist, dass diese sogenannten Global Commons, also das, was eigentlich allen gehört, tatsächlich streitig gemacht werden wird und man sich fragen muss, wie halten wir denn eigentlich das Recht auf freie Seefahrt zum Beispiel aufrecht? Kann man das machen mit politischen Appellen Oder muss man tatsächlich selbst Schiffe in die Region schicken, um mindestens symbolisch zu zeigen, wir fahren hier weiterhin durch, weil wir glauben, dass das Recht auf freie Seefahrt weiterhin Bestand hat, egal was ein einzelner Staat dazu sagt, auch wenn es China ist.
Die Amerikaner testen ja genau das gerade aus. Es gibt Kommentatoren, die sagen, es ist eigentlich eine neue Form des Kalten Krieges zwischen China und den USA. Sehen Sie das auch so kritisch?
Nee, das würde ich so kritisch nicht sehen. Oder ich würde es zumindest nicht versuchen, mit einer historischen Kategorie zu vereinen, die ja sehr stark dann andere Schablonen und Implikationen mit sich bringt. Also wir haben hier ganz klar eine Konfrontation. Die ist auch eine Konfrontation, die, ich sag mal, schrittweise systematischer wird. Wir haben aber keine ideologische, systemische Konfrontation, wie wir es im Kalten Krieg gehabt haben. Da ging es ja auch um Weltanschauungsideologien, die Treiber hinter bestimmten Entwicklungen gewesen sind. Das sehe ich nicht. Hier geht es darum, tatsächlich ganz knallhart Einfluss oder Macht zu bekommen, um die Welt zu gestalten. Das ist ein Anspruch, den die Europäer zum Teil auch gehabt haben. Aber er wird ja hier natürlich sehr viel vehementer umgesetzt und in einer Art und Weise, die die Regeln in Frage stellt, an die die Europäer sich lange Zeit lang gehalten haben, sie auch mitbestimmt haben.
Jetzt ist die Frage, wo wir diese Zahlen gesehen haben Anfang der Woche, inwieweit eigentlich dieser Machtanspruch immer mehr militärisch durchgesetzt werden kann. Xi Jinping hat Taiwan zum Beispiel ganz offen mit der gewaltsamen Rückeroberung gedroht, also im Notfall mit militärischem Eingreifen. Das wäre vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen.
Ja, wir sehen eine Eskalation. Der Anspruch auf Taiwan als Teil Chinas war ja immer da. Jetzt sieht man, dass die Chinesen aufwachsen und in der Lage sind, das möglicherweise auch militärisch durchzusetzen. Auch so durchzusetzen, dass es wiederum für die Amerikaner sehr schwierig wird, ihr Versprechen gegenüber Taiwan aufrechtzuerhalten, das Land und die Freiheit des Landes eigentlich zu schützen, indem man einfach eine Seeblockade durchsetzen kann. Das heißt, was jetzt auf der rein militärischen Ebene passiert ist, dass sich die Risikokalkulationen verändern, vor allem auf der amerikanischen Seite, aber auch sicherlich bei anderen, mit Blick auf die Frage, was muss ich denn eigentlich jetzt alles haben, um weiterhin freie Seefahrt und die Sicherheit Taiwans etc. eigentlich durchsetzen zu können. Das heißt, hier wird ein enormer Aufwand betrieben werden müssen. Das ist das, was die Amerikaner in den letzten Jahren gemacht haben, sich umzuorientieren und zu sagen, die nächste Konfrontation ist mit den Chinesen und die kann irgendwann einmal auch militärisch sein. Auch hier geht es letztendlich wieder darum, aus amerikanischer, aber vielleicht auch aus westlicher Sicht, die Risikokalkulation Chinas wiederum so weit zu beeinflussen, dass man sagt, es bringt nichts, euren Anspruch, den ihr habt, militärisch durchzusetzen, sondern ihr müsst euch schon mit uns an den Verhandlungstisch setzen. Aber dafür muss man halt auf der militärischen Ebene schon was in die Waagschale werfen. Mit Worten alleine ist es nicht zu machen. Ich glaube, da sehen wir auch in den letzten Jahren und Monaten, dass China das nicht sehr beeindruckt. Denn wir sehen ja, wie auch europäische Regierungen von China unter Druck gesetzt werden.
Ich sprach mit dem Rüstungs- und Verteidigungsexperten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über die militärstrategischen Interessen Chinas.